Lebensdauer. Oder das auf bestimmte oder unbestimmte Dauer beharrliche Unterwegssein in die gleiche Richtung, wie das mal jemand treffend beschrieben oder formuliert hat. Dieses auf unbestimmte Dauer beharrliche Unterwegssein in die richtige Richtung, hoffentlich. Ein Image ohne Inhalt, eine äußere Änderung ohne innere Veränderung ist nicht authentisch. Und diese Botschaft, die hat auch schon der große Prophet Jeremia verkündigt. Jeremia, der weinende Prophet, einer meiner Lieblingspropheten, immer wieder mal muss ich aus dem Propheten Jeremia predigen. Einer meiner Lieblingspropheten in der Tat. Und ich glaube, die meisten von euch kennen seine Berufungsgeschichte. Sie steht gleich am Anfang dieses Buches. Gott beruft und befähigt diesen Jeremia für einen ganz besonderen Dienst. Er soll sozusagen Gottes Stimme sein in einer dekadenten, in einer gerichtsreifen, chaotischen Welt. Und Jeremia, er ist nicht begeistert von diesem Auftrag. Er versucht, sich auszureden. Ich bin zu jung, sagt er zunächst mal. Und dann, ich kann nicht reden. Ich bin auf jeden Fall der Falsche. Aber es gibt keine Ausreden für einen befähigten Berufenen. Denn Gott beruft nicht die Fähigen, sondern er befähigt die Berufenen. Und dieser Mann, Jeremia, er wird von Gott befähigt, ein Botschafter zu sein, und voller Leidenschaft setzt er sich ein für das Gute, für das Wahre, für Jahwe, den wahren Gott. Bevor wir uns jetzt einige Verse aus Jeremia 7 anschauen, möchte ich ganz kurz die Geschichte Judas skizzieren, diesem Landteil, in dem Jeremia ein Botschafter war. Und das hilft uns, hoffe ich, ein wenig den Abschnitt, den wir dann betrachten wollen, etwas besser zu verstehen. Diese historischen Hintergrundinformationen, sie stehen unter dieser Überschrift Josias Reform. Da wird uns am Anfang des Buches Jeremia eine ziemlich genaue historische Information gegeben. Jeremia wurde zum Propheten berufen in den Tagen Josias, des Sohnes Amons, des Königs von Juda, im 13. Jahr seiner Regierung, das heißt konkret im Jahre 626 vor Christus. Daraus können wir ableiten, dass Jeremia während des letzten Jahrzehnts von Manasses Regierungszeit geboren wurde. Und da möchte ich ein bisschen anknüpfen, denn dieser Manasse, der übrigens der Sohn Hiskias war, sein Vater gehörte zu den eher frommen, guten Königen. Aber dieser Manasse, der war sicherlich einer der schlimmsten Könige, den die Hebräer jemals hatten. Er regierte 55 Jahre in Jerusalem und das war wirklich ein dunkles, ein böses halbes Jahrhundert. Was macht dieser Manasse? Nun, als er Alleinherrscher geworden war, da wandte er sich den kananitischen Kulten zu. Er errichtet die Baal-Altäre und die Aschera-Bilder und setzt im ganzen Land diese Schreine für Kultprostitution ein. Zauberer und Geistesbeschwörer wurden verletzt. wieder ins Land geholt, die das ganze Volk in den Aberglauben führten, eigentlich hinein in den Spiritismus hinein manipulierten. Es scheint so, als konnte dieser Manasse nicht genug von dem Bösen bekommen. Und eines Tages, da legt er in einem schrecklichen Zauberritual im Hinnom-Tal seinen eigenen Sohn auf den Altar und verbrennt ihn als Opfer. Könnt ihr nachlesen in 2. Könige 21. Und der absolute Höhepunkt seiner Gotteslästerung war, als er ein Aschera-Bild mitten in den heiligen Tempel setzte. Können wir uns das vorstellen? In diesem großen salomonischen Tempel in Jerusalem, an diesem heiligen, ganz bewusst einfachen Ort, an dem es keine Gottesdarstellungen gab, sodass eben der unsichtbare Gott verehrt werden konnte, da steht nun plötzlich dieses Bild und Magier und Tempeldirnen tummeln sich da herum. Und der Verfasser von 2. Könige, der bringt die dekadente Situation des Volkes auf den Punkt, wenn er in 2. Könige 21,9 schreibt: Manasse verführte sie, dass sie es ärger trieben als die Heiden, die der Herr vor Israel vertilgt hatte. In diese Zeit hinein wurde also Jeremia geboren. Das war die Welt, in der er sprechen und laufen und spielen lernte. Eigentlich kann man sich wirklich keine schlimmere Umgebung vorstellen, um ein Kind großzuziehen. Nachdem Manasse starb, im Buch der Chronik können wir nachlesen, dass er dann auch noch Buße tat. Unglaublich. Folgte ihm sein Sohn Amon auf den Thron. Aber dieser war ebenfalls ein sehr böser König und er wurde nach 2 Jahren umgebracht. Und dann wurde sein 8-jähriger Sohn Josia auf den Thron Judas gesetzt. Und mit Josia beginnt die Situation sich etwas zu verändern. Denn dieser Josia fängt an, irgendwann mal nach Gott zu fragen. Und er schlägt einen ganz anderen Weg ein als sein Vater und sein Großvater. Ein Ausleger, der hat das sehr pointiert formuliert, bildlich, hat mir sehr gut gefallen. Der sagt, Manasse hatte das Land mit dem Asphalt von Sodom und Gomorra überzogen. Doch das Heilige verschwand nicht, es wurde nur unsichtbar. Josia war einer der ersten Trieber, die durch das schwarze Bitum brachen. Josia beginnt also zu fragen, wie kann sich etwas ändern? Was muss sich ändern? Und irgendwo musste er doch anfangen in diesem ganzen Chaos und er fing am richtigen Ort an, und zwar am Ort der Anbetung, im Tempel. Der Tempel in Jerusalem war sozusagen das Der sichtbare Beweis für die Bedeutung Gottes im Leben des Volkes. Es ist ja auch heute bei uns irgendwo so, dass wir jeden Sonntag in einen Gottesdienst gehen. Dass ihr heute hier seid, zeigt eigentlich, dass Gott in eurem Leben eine Bedeutung hat. Damals war das so, der Gottesdienst im Tempel, er definierte das Leben. Das heißt, wenn der Gottesdienst verdorben war, dann war auch das Leben verdorben. Über ein halbes Jahrhundert war der Tempel ein Ort gewesen, in dem Lust und Gewalt und Orgien sich ausgetobt hatten. Und so fing Josia an, den Tempel aufzuräumen. Und bei diesen Aufräumarbeiten, so erfahren wir später, da wird der Priester Hilkia ein sehr altes Buch finden. Es ist das Buch Deuteronomium. Welches Buch ist das denn? Das fünfte Buch Mose, genau. Und wisst ihr auch, was dieses so schwer auszusprechende Wort bedeutet? Deuteronomium? Ah, von was denn? Ist schon lange her seit der Bibelschule, aber du weißt es noch, Ingeborg. Wiederholung des Gesetzes, das zweite Gesetz sozusagen. Im Grunde ist es eine lange Predigt, die längste Predigt, die Mose jemals gehalten hat. Ja? Das Buch Deuteronomium. Und Josia, der nichts Gutes von seinem Vater und Großvater gelernt und geerbt hat, der beginnt dieses Buch zu lesen und er erfährt, dass wir Menschen dazu geschaffen und bestimmt sind, den einzig wahren Gott, Jahwe, zu ehren und anzubeten. Und er erfährt eine ganz klare Beschreibung, was Gott will, was gut und was böse ist. Und er liest deutliche Anweisungen, wie man moralische Entscheidungen treffen kann und einen vernünftigen Gottesdienst durchführen kann. Und er beginnt, diese Dinge umzusetzen. Jetzt, nachdem er erfahren hatte, wie man einen wahren Gottesdienst feiert, beginnt dieser Josia, jede falsche Art von Gottesdienst zu verbannen. Und die Tempeldirnen, die da im Tempel wohnten, die werden hinausgeworfen. Und die Zauberer und die Wahrsager und die Spiritisten, die werden vertrieben. Und Josia, er schickt sogar bevollmächtigte Boten in das ganze Land, die die Leute aufklären und informieren sollen über das, was in dieser Schriftrolle, diese neu entdeckte Schriftrolle, was da wirklich steht. Und die alten Altäre, sie werden niedergerissen, die Menschen, die werden im Glauben unterwiesen. Man fing also an, den Dreck eines halben Jahrhunderts im Land wegzuschaufeln. Tolle Sache. Eine Reform war angesagt, wie es sie lange nicht gegeben hatte. Und eines wird auch klar, wenn man das Buch Jeremia vorsichtig liest, dass Jeremia nicht ein Mensch war, der am Rande stand und zusah. Nein, er packte an und er beteiligt sich mit seinen Botschaftern, mit seinen Predigten an dieser Reform. So sagt er zum Beispiel in Jeremia 4, Vers 3, Leute, pflügt euch Neuland und seht nicht unter die Dornen. Mit anderen Worten, tut echte Buße, denn pflügen ist ja eigentlich eine Metapher, ein Bild für die Buße, dieser Richtungswechsel, diese Sinnesänderung, pflügen, ein Bild dafür, dass der Boden des Herzens vorbereitet wird, aufgepflügt wird, sodass Gott seinen guten Samen hineinsehen kann. Wir pflügen den Boden des Herzens, damit sein Wort eindringen kann. Oder an einer anderen Stelle, Jeremia 6, Vers 16, sagt er, stellt euch an die Straßen und erkundigt euch, welchen Weg eure Vorfahren gegangen sind. Fragt nach dem richtigen Weg und dann beschreitet ihn, so findet ihr Ruhe für euer Leben. Es gibt offensichtlich alte Wege, die von anderen schon gegangen wurden und die deutlich markiert sind und die zu Gott führen. Die Heilige Schrift, in diesem Fall die Schriftrolle des fünften Buches Mose, sie ist wie so ein Schild, wie so eine Markierung, ein Wegweiser. Der uns auf Gott hinweist. Jeremia hat also diese Reform des Josias sehr wohl unterstützt. Aber wir sehen hier auch Folgendes. Zwar war die Reform auf Befehl des Königs vollendet, das äußere Verhalten, die äußeren Rituale und Verbrechen, die waren gestoppt. Der unmoralische Gottesdienst im Tempel war verbannt. Doch eine äußere Änderung oder Veränderung, die bedeutet nicht schon automatisch eine innere Veränderung. Und Jeremia braucht nicht lange, um festzustellen, dass diese Reform eigentlich nur oberflächlich, viel zu oberflächlich und äußerlich geschehen war. Alles hatte sich geändert, doch hatte sich auch wirklich alles verändert? Und so dauert es nicht lange, bis wir hören, dass der Prophet unter den Toren des Jerusalemer Tempels eine sehr eindringliche Rede hält. Und daraus möchte ich uns einen Abschnitt lesen. Wir finden ihn in Jeremia 7, Abvers 1. Dies ist das Wort, das vom Herrn an Jeremia erging. Stelle dich in das Tor am Haus des Herrn und rufe dort dieses Wort aus und sprich, hört das Wort des Herrn, ihr alle aus Juda, die ihr zu diesen Toren hineingeht, um den Herrn anzubeten. So spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels. Bessert euren Wandel und eure Taten, so will ich euch an diesem Ort wohnen lassen. Verlasst euch nicht auf trügerische Worte wie diese, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn ist dies. Denn nur wenn ihr euren Wandel und eure Taten ernstlich bessert, wenn ihr wirklich Recht übt untereinander, wenn ihr die Fremdlinge, die Waisen und Witwer nicht bedrückt und an dieser Stätte kein unschuldiges Blut vergießt und nicht anderen Göttern nachwandelt, zu ihrem eigenen Schaden, dann will ich euch an diesem Ort wohnen lassen, in dem Land, das ich euren Vätern gegeben habe, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Siehe, ihr verlasst euch auf Lügenworte, die nichts nützen. Wenn man diesen Abschnitt von dem historischen Hintergrund betrachtet, den ich vorher kurz geschildert habe, da ist man vielleicht geneigt zu sagen, Mensch Jeremia, sei doch nicht so ein Pessimist. Sieh doch, die Leute gehen wieder in die Kirche. Sie machen sich auf den Weg in den Tempel, um Opfer darzubringen. Genauso wie es eben in dieser gefundenen Schriftrolle, dem neuen Bestseller sozusagen, vorgeschrieben wird. Also bitte, verglichen mit früher, ist das doch ein Riesenerfolg. Die Leute, sie kommen wieder in den Tempel. Und sie sind begeistert. Sie rufen euphorisch die wahren Worte aus. Hier ist der Tempel des Herrn. Hier ist der Tempel des Herrn. Hier ist der Tempel des Herrn. Ist das nicht toll? Wenn die Verehrung Gottes im Tempel wieder populär ist, doch was sagt Jeremia? Verlasst euch nicht auf Lügenworte, wenn sie sagen, hier ist des Herrn Tempel, hier ist des Herrn Tempel, hier ist des Herrn Tempel, hier sind wir sicher. Seid vorsichtig, Leute. Wenn eine äußere Veränderung geschieht, dann bedeutet das noch lange nicht eine innere Veränderung. Man kann am richtigen Ort sein und die richtigen Worte sagen und doch nicht richtig sein. Josias Reform, sie war auf jeden Fall notwendig. Es ist manchmal absolut imperativ, äußere Dinge zu ändern. Aber das reicht nicht aus. Äußere Änderungen garantieren nicht innere Veränderung. Denn geistliches Leben ist nicht eine Sache von Veranstaltungen und Vereinbarungen, von Orten oder Worten, von Programmen und Projekten, sondern es ist eine Sache des Lebens und des Herzens und der Liebe und der Gnade und des Gehorsams. Es ist eine Sache von Menschen, die eine Leidenschaft für Gott haben. Und das möchte ich Jeremia sehen nach den äußeren Strukturveränderungen. Er möchte sehen, wie diese Menschen, die die Götzenbilder rausgeworfen haben, nun mit einer leidenschaftlichen Liebe für Gott und auch für die anderen Menschen ihr ganzes Leben leben. Stattdessen sieht er, wie seine Volksgenossen in ihrer Selbstzufriedenheit einfach diesen Reformslogan mit den Lippen wiederholen, aber ihr Herz, das hat sich kaum verändert. Was lehrt uns also dieser Abschnitt? Woran erinnert er uns? Ja, Orte sind wichtig. Man braucht einen Ort, um zusammenzufinden. Und es ist toll, wenn dieser Ort nicht nur funktional, sondern auch schön ist. Dafür stehe ich. Aber in einen Gottesdienst zu kommen und zu singen und etwas zu hören, das macht uns genauso wenig heilig, wie in einem Stall zu stehen und zu wiehern, uns zu Pferden machen würde. Nun möchte ich hier auf keinen Fall missverstanden werden. Worte sind wichtig, äußerst wichtig. Was wir sagen und wie wir es sagen, es macht einen großen Unterschied. Das haben wir alle in unserem Leben schon erfahren. Aber worauf es letztlich ankommt, ist die Motivation, warum wir sagen, was wir sagen. Die Menschen in Juda, die waren am richtigen Ort und sie sagten die richtigen Dinge. Und trotzdem nennt Jeremia ihr Dasein und ihre Worte eine Lüge. Das ist schon ein ernstes Wort. Und ich glaube, diese Rede Jeremias dort am Tor des Tempels. Es ist auch für uns heute wichtig. Wie schnell sind wir Menschen versucht zu glauben, alles sei in Ordnung, weil der äußere Anschein in Ordnung ist, wenn der Erfolg da ist, wenn die Leute wieder in die Kirche oder in die Gemeinde gehen oder die Gottesdienstbesuche ansteigen. Erfolg wird ja gerne in Zahlen gemessen. Und Eugene Peterson, der schreibt in einem seiner Bücher, und er schreibt es in Anlehnung an diese Statistik, schon ein paar Jahre her allerdings, wo, ich glaube, über 60% der Amerikaner gesagt haben, ja, we are born again Christians, wir sind wiedergeborene Christen. Und da schrieb er, die Kirche ist nie in größere Gefahr als dann, wenn sie beliebt ist und Millionen von Menschen sagen, ich bin wiedergeboren, wiedergeboren, wiedergeboren. Das ist der Tempel, das ist der Tempel, das ist der Tempel. Wir dürfen das hier nicht falsch verstehen, als würde Jeremia nicht auch für den richtigen Ort oder die richtigen Worte sein. Aber er weiß, der richtige Ort und die richtigen Worte, die sind noch nicht das Leben des Glaubens. Sie sind nur eine Möglichkeit. Sie sind ein Mittel für das Leben des Glaubens. Diese Dinge, Gebäude, Orte, Worte, die eigentlich gut sind, sie können sehr leicht zu einer Fassade werden und unserem eigenen Ich, vielleicht sogar unserer eigenen Selbstgefälligkeit dienen. Und in Vers 11 sagt Gott durch Jeremia, ist denn dieses Haus, über dem mein Name ausgerufen ist, eine Räuberhöhle geworden in euren Augen? Was bedeutet das denn? Hatten sie nicht unter Josia gerade die Götzenaltäre abgebaut? Der Tempel war doch gesäubert worden. Was für einen Zweck hatte denn eine Räuberhöhle? Sie war ein sicherer Ort, an dem sich die Räuber zwischen den Raubzügen zurückziehen und verstecken konnten. Und ich glaube, Jeremia will mit diesem Vergleich sagen, ihr habt einen schönen, einen sicheren Platz gefunden hier im Tempel, nicht wahr? Die ganze Woche seid ihr draußen in der Welt und tut, was ihr wollt und lebt für euch selbst. Und dann kommt ihr an diesen Ort, wo es Schutz gibt, wo ihr sicher seid und wo alles so seine Ordnung und seine Richtigkeit hat, um alles wieder gut zu machen. Und in den Versen 9 und 10, da wird er ja sehr deutlich, ihr stehlt und mordet und brecht die Ehe und schwört Meineide, ihr bringt dem Götzen Baalräucheropfer dar und verehrt fremde Götter, die ihr früher nicht kanntet, dann kommt ihr in meinen Tempel und tretet vor mich hin und sagt, hier kann uns nichts geschehen. Das Volk hat also die religiösen Tempelrituale fleißig mitgemacht. Sie waren anwesend, sie waren da. Aber ihr Leben, ihr Herz hatte sich nicht wirklich verändert. In unsere Zeit übertragen könnte man sagen, es ist viel leichter, in die richtige Gemeinde zu gehen, die richtigen Worte zu sagen, als ein konsequentes Leben im Alltag zu führen, in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Schule, an der Uni. das durch und durch gekennzeichnet und durchdrungen ist von dieser Liebe zu Gott und von Gerechtigkeit und Gehorsam. Wie ich schon anfangs sagte, leben wir ja heute in einer Kultur, in der das Bild, das Image, sozusagen das Äußere, viel mehr zählt als der Kern oder die Substanz. Jeder tut, was er kann, um sein Image nicht zu verlieren und die Fassade immer glatt zu polieren. Wir müssen, liebe Geschwister, sehr auf der Hut sein, um uns von dieser Denkweise, diesem Zeitgeist, nicht auch beeinflussen zu lassen. Die Substanz, das, was wirklich zutiefst in uns ist, unsere geistliche Motivation, unsere leidenschaftliche Liebe für Gott und auch für die Menschen in unserem Umfeld, in unserer Familie, in unserer Stadt, ist viel wichtiger als das Äußere und der Anschein und das Image und der richtige Ort und die richtigen Worte. Denn das Äußere, das Image, die polierte Fassade, wenn alle diese Dinge ohne Substanz sind, so sagt es uns Jeremia hier, ist das nichts anderes als eine Lüge. Josias Reform, sie war nicht schlecht. Sie war ein guter Anfang. Sie war wie so eine Hochzeit, sozusagen. Aber der Tag der Trauung, er hat keine Bedeutung, wenn nicht das Leben der Ehe folgt. Und dem Propheten Jeremia ging es um die Ehe, um das Leben, um das Leben im Alltag. Es ging ihm darum, dass das Volk sich willig hingibt in diese lebenslange Aufgabe, Gottes Liebe mehr und mehr zu erfassen und getrieben von dieser Liebe wirklich in seinen Wegen zu gehen und seinen Geboten zu gehorchen und sie zu leben. Und in Jeremia 7, Vers 12, da versucht der Prophet da noch einmal den Menschen diese Wahrheit zu verdeutlichen, indem er sie an Silo erinnert. Er sagt zu ihnen, geht doch mal zur Stadt Silo. Was war denn in Silo? Nun, da stand mal das Heiligtum. Macht einen Ausflug dahin. Schaut euch diesen Ort an. Schaut euch an, wie es damals zerstören ließ wegen der Bosheit meines Volkes Israels. Silo, das lag in der Mitte des Landes. Es war ein sehr wichtiger Ort, denn dort wurde die Stiftshütte nach der Landeinnahme aufgebaut und das Land unter die 12 Stämme aufgeteilt. Die Bundeslade wurde dort viele Jahre aufbewahrt. Samuel, der große Prophet, hielt dort seine Betrachtungen ab. Seine Predigten, könnten wir heute sagen. Silo stand also für einen guten Anfang. Aber jetzt war Silo nur noch eine Ruine. Ein paar Steine sozusagen, umgeben von Unkraut. Und Jeremia will damit sagen, Silo war ein richtiger Ort, da wurden richtige Worte gesprochen. Aber als von diesem richtigen Ort Silo, an dem die richtigen Worte gesprochen wurden, nicht mehr ein Leben ausging, das echt war, das Gott verherrlichte, das sich an ihm erfreute, das ihm diente, was passierte? Es wurde zerstört. Und der Prophet sagt, wenn es Silo so ergangen ist, dann kann es auch Jerusalem so ergehen und jedem anderen Ort, wo sich Menschen zum Gottesdienst versammeln. Wiegt euch also nicht in eine falsche Sicherheit hinein. Leider ignorierten die Menschen damals Jeremias Predigt. Sie feierten nur die Reform. Sie blieben hängen an den äußeren Änderungen und es kam nicht zu einer tiefgehenden Veränderung. Und das ist mir ein sehr großes Anliegen, liebe Geschwister, dass wir diese ernste Botschaft Jeremias an sein Volk beherzigen, auch heute. Dass wir eben nicht denken, naja, das war damals, sonst gilt das nicht mehr, das ist alter Bund, interessiert mich nicht. Das ganze Wort, Altes mit Neues Testament, ist von Gottes Geist inspiriert, um uns Wegweisung zu sein. Und wir können auch heute noch aus diesen alten Texten viel lernen. Denn auch heute noch kann man in einem Gottesdienst sitzen, sozusagen am richtigen Ort sein und auch den richtigen Worten zuhören, aber innerlich, da ist man ganz weit weg. Am richtigen Ort zu sein und die richtigen Worte zu hören und zu sagen, ist nie genug, solange wir nicht wirklich leidenschaftlich mit unserem Herrn, mit unserem Gott, mit unserem Erlöser in unserem Alltag unterwegs sind. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Alles, was wir sagen, was wir tun, was uns antreibt, soll letztlich ein Ausdruck der Liebe und des Glaubens und des Gehorsams sein an unseren Erlöser Gott. Ich schließe mit einem Zitat, einem sehr alten Zitat, einem Diener Gottes, Thomas à Kempis. Er schreibt in dem Klassiker Die Nachfolge Christi: Manchmal ist es gut, wenn man so alte Klassiker liest. Mich berühren sie immer wieder. Thomas à Kempis, er schreibt da Folgendes, sind ernste Worte. Er sagt, Jesus hat jetzt viele, die sein himmlisches Reich gern erben möchten, aber wenige, die auf Erden sein Kreuz tragen wollen. Es hat viele, die nach Trost, aber wenige, die nach Trübsal verlangen. Er findet viele Gäste an seinem Tisch, aber wenige bei seinem Fasten. Alle möchten sich mit ihm freuen, aber wenige möchten für ihn etwas leiden. Viele folgen Jesus bis zum Brechen des Brotes, aber wenige bis zum Trinken des Leidenskelches. Viele rühmen seine Wunder, aber wenige teilen mit ihm die Schmach des Kreuzes. Ich wünsche es mir und ich wünsche es eigentlich jedem von uns hier, dass wir zu denen gehören, die bereit sind, sein Kreuz hier auf unserem Weg zu tragen. Das kostet etwas. Das ist nicht einfach. Es kostet alles. Unser ganzes Leben. Dass wir zu denen gehören, die den Trost und auch die Trübsal, die Freude und das Leid aus Gottes Hand annehmen können und dass unser Zeugnis, genauso wie das Zeugnis Jeremias, trotz widrigen Umständen nicht verstummt. Und lasst uns, liebe Geschwister, einfach ein, das ist die Message hier von diesen Versen. Lass uns ein authentisches Christsein leben. Ein Leben, das von Gott immer mehr. Von innen nach außen verändert wird. Ist ja eine Säule unseres geistlichen Gemeindehauses, eines unserer Kernwerte sozusagen. Diese geistliche Veränderung von innen nach außen bedeutet nichts anderes als Heiligung. So haben es die alten Glaubensväter genannt. Es wäre fatal, es wäre wirklich fatal, wenn wir Sonntag für Sonntag an diesen Ort kommen und vielleicht die richtigen Worte sagen und die richtigen Worte hören, aber das Gefühl für unsere innere Realität, für das, was tief in unserem Herzen ist, verloren hätten. Prüfen wir uns also immer wieder vor Gott, wo wir stehen in unserer Beziehung zu ihm. Denn er will unser Herz. Er will, dass wir mit unserem ganzen Leben und unserem ganzen Sein ihm nachfolgen, für ihn leben und ihm Ehre geben. Lass uns beten. Vater unser im Himmel, du hast uns dein Wort geschenkt. Du hast dein Wort eingehaucht, inspiriert durch deinen Geist. Und es spricht auch heute noch in unsere Zeit und mitten in unser Leben hinein. Und Herr, wir möchten als deine Nachfolger nicht nur eine äußere, oberflächliche Änderung, sondern wir möchten eine tiefe Veränderung, Herr, die nur dein Geist bewirken kann. Und deshalb bitten wir dich immer wieder und wir kommen zu dir in aller Aufrichtigkeit. Zeig uns einfach, wo wir stehen. Zeig uns die Dinge, an denen wir noch hängen und die uns einfach auf diesem Weg der Nachfolge hindern, um dir ganz nachzufolgen oder dich wirklich mit unserem ganzen Leben, mit unserer Liebe, mit unserem Gehorsam zu ehren. Lass uns erkennen, was wir loslassen müssen und Heiliger Geist, schenk uns die Kraft, dann auch wirklich unser Leben ganz hinzugeben. Unserem Erlöser, Gott, Jahwe, unserem Herrn Jesus Christus. Herr, wir möchten nicht nur am richtigen Ort sein und die richtigen Worte hören und die richtigen Worte sagen, sondern wirklich von Montag bis Sonntag, wenn wir draußen sind in dieser verrückten Welt, die immer dunkler wird, ein Licht sein. Wir wollen, dass unser Leben einen Unterschied macht. Wir wollen genau da die richtigen Worte sagen und so leben, dass es positiv auffällt durch die Art und Weise, wie wir lieben, wie wir einfach dir auch gehorchen, wie wir zu deinen Werten und zu deinem Wort stehen. Hilf uns dazu, Herr, weil das ist uns wichtig, dass wir in dieser letzten Zeit immer mehr verändert werden, innerlich verändert werden, dir ähnlicher werden. Herr, wenn du wiederkommst und du kommst bald, Herr, dass du eine gereinigte Braut, eine gereinigte Gemeinde vorfinden kannst. Darum beten wir. Schenke es durch deine Gnade. Amen.